Vielleicht hat der ein oder andere von euch gerade bei den Ankündigungen vom Willi gedacht, da ist doch irgendwas nicht so ganz richtig. Nee, das war schon richtig. Der Willi hat zwei Veranstaltungen, die ganz wichtig sind, in einen Satz gepackt und gesagt, deswegen sind die so wichtig und deswegen kommt bitte. Also nochmal ganz kurz, Mittwochabend 19:30 Uhr Bibelstunde, Samstag 16:30 Uhr Glaubenskurs oder Bibelkurs. Beides ganz wichtige Termine, weil man was über Gott lernt. Ja? Ich würde es gerade gesagt, Mittwoch um 4:30 treffen wir uns schon. Also, das war so wichtig, dass der Willi das einfach in einen Satz gepackt hat. Und ich habe in den letzten Jahren viele, viele Kinder- und Jugendfreizeiten mitgemacht und dabei auch viele Bibelarbeiten, Andachten, Predigten selber gehalten oder gehört. Und an so manche Themen erinnere ich mich sehr gut. Die sind mir sehr gut im Kopf geblieben. Auch manche Themen von den Mittwochabenden oder von dem Samstag, die bleiben einfach im Kopf hängen. In einem Jahr bin ich zum Beispiel mal mit einer Freizeitgruppe in Spanien an der Costa Brava gewesen. Das waren Jugendliche. Und der Freizeitleiter dieser Gruppe, der hat immer wieder so ein paar verrückte Ideen gehabt, was man mit den Jugendlichen machen könnte. Und so haben wir einmal mitten im August in Spanien an der Costa Brava Weihnachten gefeiert. Inklusive Weihnachtsbaum, inklusive Geschenken. Wir wollten den Teilnehmern einfach mal bewusst machen, warum wir Weihnachten eigentlich feiern. Nämlich nicht nur, dass es dieses Gefühl ist, es ist schön kalt, es ist schön gemütlich, es ist schön zu Hause, sondern dass da noch ganz andere Sachen hinterstecken und dass Weihnachten vielleicht in manch anderen Ländern, wo es warm ist, ganz anders gefeiert wird als bei uns. Aber wir wollten einfach herausstellen, worum geht es Weihnachten eigentlich. Und eine der Andachten von diesem Freizeitleiter, die drehte sich um Fußballfans. Und er selber war Fan von Arminia Bielefeld. Ich weiß gar nicht, wo die im Moment spielen. Zweite, dritte Liga. Also damals waren die noch in der ersten Liga. Dritte? Zweite, dritte. Wir können das nachher nochmal abstimmen. Auf jeden Fall hat er für diese Andacht einen Teilnehmer rausgesucht gehabt und gesagt, pass auf, du musst während der Andacht gleich mal bitte nach vorne kommen, dich als Fußballfan verkleiden. Der hatte so ein Trikot mitgebracht von Arminia Bielefeld. War natürlich für den Jungen nicht ganz so toll, weil es nicht sein Verein war. Aber er kam verkleidet auf die Bühne und sollte da noch ein bisschen Stimmung für den Fußballverein machen, den anfeuern. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Stadion war, aber letztlich ist es egal, für welchen Verein das Herz schlägt. Ob das jetzt die Bayern sind, die Dortmunder, die Offenbacher, die Frankfurter, wer auch immer, oder Arminia Bielefeld. Ich möchte euch gerne mal ein kleines Beispiel in einem Video zeigen, was echte Fußballfans sind. Das könnt ihr hier mal sehen.
Alle Theorien. Entscheidend ist auf dem Platz.
Wenn man richtig ein Fan ist, gibt es nur die Südtribüne.
Jetzt mal die rechte Seite. Bitte, bring den Ball in die Mitte. Such die Chance, die Kita.
Als Dortmund-Fan ohne die Süd ist schwer vorstellbar. Ist ja wie eine Ehe.
Fußball ist das, was mein Vater früher gesagt hat. Ich komme von der Schicht. Bevor es Mittagessen gibt, geht man auf den Fußballplatz mit den Kindern, trinkt sich ein Bierchen und dann geht man wieder zurück. Und das ist für mich Fußball.
Die Ungehemmtheit erreicht man nirgendwo anders als auf der Süd. Man könnte jetzt zwar noch in den Wald gehen und da jemand rausbrüllen, aber da macht das auch nicht so viel Spaß. Ne?
Die Südtribüne ist sehr wichtig für den Verein Borussia Dortmund. Die Spieler brauchen diese 25.000 Leute im Rücken.
So viel passen auf die Südtribüne, man kann sich das nicht vorstellen. Das ist eine Riesenwand.
Ich frage mich manchmal, wie unser Land aussehen würde, wenn wir so eine Begeisterung und so eine Leidenschaft auch für Jesus entwickeln und aufbringen könnten. Borussia Dortmund vermarktet sich seit einiger Zeit selber mit dem Slogan „Echte Liebe“. Und schaut man auf diese Südtribüne in Dortmund, dann weiß man, dass das für die Leute dort nicht nur irgendein Spruch ist, sagen wir das im positiven Sinne des Wortes, Fußballverrückte. Ja? Die Leute leben das. Einer hat es gesagt, das ist für mich wie eine Ehe. Diese Fanfreundschaft, als Fan hier zu sein. Und genau darum soll es uns heute gehen. Also nicht um Fußball, sorry. Aber um die Leidenschaft, die wir als Jünger für Jesus haben sollen. Leidenschaft von 12 ganz normalen Menschen. Als Jesus Menschen in seine Nachfolge gerufen hat, kam es zu folgenden Situationen. Das möchte ich gerne aus dem Lukas-Evangelium vorlesen, aus Lukas 9, die Verse 57 bis 62. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und wieder ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Eine andere Geschichte, da geht es darum, dass Jesus sich bei einem seiner späteren Jünger ein Boot ausleiht, um zu den Menschen zu predigen. Und Simon, der Jesus das Boot geliehen hat, der erlebt später das Fischwunder. Und das können wir in Lukas 5, den Versen 1 bis 11 lesen. Ich habe mal die Verse 10b und 11 mitgebracht. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Und eine dritte Geschichte aus Lukas 6, die Verse 12 bis 19. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief Jesus seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder. Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Simon, genannt den Zeloten. Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Und er ging mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld. Und um ihn war eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes aus ganz Judäa und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyros und Sidon, die gekommen waren, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden, und die von unreinen Geistern umgetrieben waren, wurden gesund. Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus, und er heilte sie alle. Wenn wir diese drei Texte hören, dann müssen wir uns doch fragen, was war der Unterschied? Kann es wirklich sein, dass Jesus den Menschen sagt, die zu ihm kommen und sagen, ich möchte dir nachfolgen, ich will dich nicht, geh mal wieder weg? Zunächst mal können wir feststellen, in diesem Text in Lukas 6, dass viele Menschen Jesus nachfolgten, um von ihm zu hören, um von ihm gesund gemacht zu werden. Aber Lukas, der schreibt am Anfang selber, dass er alles ganz genau recherchiert hat, der unterscheidet sehr genau zwischen einer großen Volksmenge und den Jüngern von Jesus. Und damit sind nicht nur die 12 Jünger gemeint, die man so allgemein kennt, sondern es ist ein Unterschied, den ich später noch mal ein bisschen erklären möchte. Die Menschen waren alle dabei. Rein äußerlich gehörten alle dazu. Und dennoch gibt es diesen Unterschied, der nachher nochmal kommt. Schauen wir uns zunächst mal die beiden ersten Texte an. Dann stellen wir fest, dass die 12 Jünger, die Jesus berufen hat, bereit waren, alles aufzugeben. Wirklich alles. Die anderen, die wollten sich zunächst noch um einige private Dinge kümmern. Ich muss noch das erledigen. Dann kann ich auch noch was für Jesus tun. Aber Jesus ist hier ziemlich radikal und er lehnt diese Leute, die so reden, sogar ab. Im Prinzip sagt er, wenn du nur mit halbem Herzen dabei bist, dann brauchst du gar nicht erst zu mir zu kommen. Es geht darum, Jesus an die allererste Stelle zu setzen. In Matthäus 10, Vers 37 wird Jesus noch deutlicher. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Das ist radikal, was Jesus hier fordert. Aber es geht letztlich um die Frage, ob wir Jesus an die Nummer 1 in unserem Leben setzen oder irgendwo hinten dran setzen. Das größte Gebot finden wir in der Bibel, das heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Es geht Gott nicht nur um ein bisschen, es geht ihm um alles, es geht ihm um dein Herz. Es geht um eine Begeisterung, die von innen kommt, eine Veränderung, die durch Jesus in unserem Leben stattfinden soll. Und vielleicht wendest du jetzt ein, dass du dich ja gerne im Reich Gottes einsetzen würdest. Aber mit bestimmten Typen in unserer Gemeinde geht das gar nicht. Schauen wir uns mal an, wie die Jünger waren. Die Jünger, mit denen Jesus unterwegs war, diese 12 Männer, und ich glaube, auch die sind nicht immer ganz einfach miteinander ausgekommen. Bevor ich jetzt auf die Jünger eingehe, möchte ich gerne noch mal eine kurze Geschichte aus meiner Bibelschulzeit erzählen. Ich bin da von verschiedenen Leuten mal angesprochen worden, die sagten, Mensch, auf der Bibelschule, das muss doch toll sein, alle Leute Christen und eine christliche Gemeinschaft, da läuft doch alles super, das ist doch quasi der Himmel auf Erden. Nee, ganz ehrlich, das ist es nicht. Denn auch wir hatten mit ganz alltäglichen Problemen zu kämpfen. Bei mir war es zum Beispiel so, wir hatten zu zweit ein Zimmer, das war, wie groß war das? Ungefähr so groß wie der kleine Raum vorne. Ja, also stand für jeden ein Bett, ein Schreibtisch, ein Schrank drin und das war alles. Und das Problem war, mein Zimmerpartner ist meistens so eine halbe Stunde nach mir ins Bett gegangen und hat in der Zeit noch im Zimmer gearbeitet. Ist dann morgens relativ früh, oder er wollte früh aufstehen, hat seinen Wecker früh gestellt, aber hat ihn dann immer so alle paar Minuten, nochmal 5 Minuten weitergedrückt. Mein Problem war, ich war beim ersten Weckerklingeln wach. Und irgendwann habe ich körperlich gemerkt, dass ich nicht mehr konnte, dass mir einfach Schlaf fehlte über die Wochen und ja über ein paar Wochen hinweg, wo ich gemerkt habe, das Augenlid fängt irgendwie an zu zittern und irgendwie, ich schlafe nicht richtig. Das war ein Problem, was wir hatten. Und wir mussten das klären. Es ist ein ganz alltägliches Problem, aber auch daran sieht man, eine christliche Gemeinschaft ist nicht immer einfach nur perfekt und immer nur toll. Wie war denn das bei den Jüngern jetzt? Diese 12 leidenschaftlichen Männer, die bei Jesus durch eine Jüngerschaftsschule gingen und dann anfingen, die Welt zu verändern. Und jetzt komme ich zu diesen 4 Leuten hier. In Lukas 6 haben wir gelesen, welche Jünger Jesus nachgefolgt sind und ich habe die direkt mal sortiert. Also zunächst haben wir diese Gruppe von Simon Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes. Das ist eine Gruppe, die ganz besondere Erlebnisse mit Jesus geteilt hat. Das war sozusagen der engste Kreis der Freunde von Jesus, die sogar mehr Dinge erlebt haben als die anderen Jünger. Als Beispiel sei mal genannt die Verklärung Jesu. Da sind diese 4 Jünger dabei. Die anderen sind nicht dabei. Und wenn wir an begeisterte Jünger denken, dann fällt uns ganz sicher als allererstes der Simon Petrus ein. Das wäre der Jünger, der als erster bereit war, irgendetwas für Jesus zu tun. Der als erster für seinen Herrn eintreten wollte. Der anderen Jüngern voranging. Petrus, der Mann, der Jesus alles versprochen hat und der oft kläglich gescheitert ist. Und manchmal hat Petrus, glaube ich, auch den Blick für die Realität verloren. Er war begeistert, aber manchmal ist er auch ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Petrus ist der, der als erster erkennt, dass Jesus der von Gott gesandte Messias ist. Petrus geht auf dem Wasser. Petrus greift zum Schwert, um Jesus gegen ungefähr 100 Soldaten zu verteidigen. Petrus ist bis zum Ende bei Jesus, selbst beim Verhör. Und gleichzeitig fällt Petrus den anderen Jüngern sicherlich immer wieder auf, weil er immer der Erste sein muss, weil er immer eine große Klappe hat, weil er manchmal völlig irrational ist, ja, weil er Jesus verrät und weil Petrus plötzlich wegrennt. Ich glaube, der Petrus hatte keinen ganz einfachen Charakter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so manche Jünger hinter seinem Rücken über ihn geredet haben und dann so ein Spruch kam, na klar, Petrus wieder, wer sonst, ist doch klar. Aber Petrus nimmt diese Begeisterung von Petrus und arbeitet mit ihm. Und Petrus wird später sogar der Grund der Kirche sein. Interessant finde ich, dass der Simon Petrus in der Bibel einen Doppelnamen hat. Manche Leute haben ja einen neuen Namen bekommen. Petrus hat keinen neuen Namen bekommen, er hat einen zusätzlichen Namen bekommen. Und Jesus spricht den Simon Petrus immer mit Simon an, wenn er ihn tadelt. Wenn im Prinzip der alte Mensch durchkommt, dann sagt er, Simon, das war jetzt nicht richtig. Aber wenn der Simon Petrus etwas richtig gemacht hat, wenn dieser geistliche Führer durchkommt, dann spricht Jesus ihn immer mit Petrus an. Also mit Namen kann man eine ganze Menge machen. Und ich weiß das aus meiner eigenen Kindheit. Normalerweise wurde ich von meinen Eltern Jens gerufen. Aber wenn ich was angestellt hatte, dann kam der zweite Vorname dazu. Und dann hieß es Jens Hendrik. Und spätestens da wusste ich, okay, irgendwas läuft hier nicht so richtig. Und ich glaube, beim Petrus war das ähnlich. Wenn Jesus ihn mit Simon angesprochen hat, dann wusste er, hier läuft gerade irgendwas nicht ganz richtig. Petrus war nicht perfekt, aber Jesus arbeitete an seinem Charakter und Petrus hatte eine Begeisterung für Jesus. Petrus ist der, der an Pfingsten aufsteht und die Predigt hält. Petrus ist der, der die Jünger verteidigt und Petrus ist der, der das Sprachrohr der Jünger ist. Petrus ist der Fels, auf dem Jesus später die Kirche aufbaut. Zu diesem engen Kreis der Jünger gehören auch die Brüder Jakobus und Johannes. Und immer wieder finden wir in der Bibel im Neuen Testament Stellen, wo die Jünger untereinander gestritten haben, wer eigentlich der Größte ist, wer der Wichtigste ist. Und die Mutter von Jakobus und Johannes, diese beiden, die in diesem engsten Kreis von Jesus waren, die kam zu Jesus und sagte, wenn du irgendwann mal im Himmel bist und meine Söhne auch da sind, kannst du bitte dafür sorgen, dass die rechts und links von dir sitzen? Ich glaube, das hat bei dem ein oder anderen Jüngern vielleicht für einen gewissen Neid oder Ärger gesorgt. Die Mutter von den beiden war begeistert. Sie wollte etwas ganz Besonderes. Aber auch sie ist übers Ziel hinausgeschossen. Dinge, die uns heute auch nicht unbekannt sind. Aber es gibt, glaube ich, einen Unterschied. Denn wenn wir uns aufgrund solcher Dinge, wenn wir mit solchen Menschen zu tun haben, vielleicht zurückziehen und sagen, ach, lass den mal machen, hat Jesus mit seinen Jüngern gearbeitet, trotz ihrer Eigenarten und Schwächen. Und Jesus hat an den Eigenarten und Schwächen gearbeitet und Jesus hat seine Jünger begeistert und er hat sie zusammengebracht. Nicht immer ohne Probleme. Ich glaube, die Jünger haben manchmal auch ganz schön hart diskutiert. Schauen wir uns mal die zweite Gruppe der Jünger an. Da haben wir zunächst Philippus, ein Mann, der im Herzen ein Evangelist war und der von der anderen Menschen von Jesus erzählte. In Johannes 1, Vers 43 bis 45 lesen wir, dass er direkt nach seiner Berufung zu seinem Freund Nathanael geht, um ihm von Jesus zu erzählen. Er brauchte nicht erst ein paar Jahre Schulung oder Begleitung von Jesus, um anderen zu erzählen. Er war so begeistert von Jesus, dass er einfach anfing. Und vielleicht stellt sich der eine oder andere die Frage, sagt, ja, das ist jetzt natürlich schon extrem. Ich glaube nicht, dass das extrem ist. Ich glaube, das ist das, was Gott von uns möchte. Er möchte, dass wir evangelistisch unterwegs sind, dass wir anderen Menschen von ihm erzählen. Wir brauchen Menschen, denen es ein Anliegen ist, anderen Menschen von Jesus zu erzählen und dass andere Menschen zum Glauben kommen und die losgehen. Der nächste in der Gruppe ist der Bartholomäus, der uns wahrscheinlich besser bekannt ist unter dem Namen Nathanael. Der Mann, der zunächst kritisch hinterfragte, Jesus aus Nazareth, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Aber als er von Jesus lernte, war er mit ganzem Herzen dabei. Er war bereit, Jesus zu 100% zu folgen. Ähnlich bekannt ist uns Thomas, der auch Zweifler genannt wird. Als Jesus seinen Jünger nach der Auferstehung wieder erscheint, war der Thomas gerade nicht da. Und als die anderen Jünger dem Thomas erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben, sagt der Thomas, ja, das kann ich nicht so ganz glauben. Ich hätte ganz gerne erstmal einen Beweis. Und Thomas ist jemand, der möchte Dinge selber überprüfen. Und ich glaube, auch solche Leute haben wir in Gemeinden. Leute, die erstmal in Ruhe Dinge prüfen. Leute, die genau überlegen, was dran ist. Und auch das kann ganz schön nervig sein, wenn man auf der einen Seite so einen Thomas-Typen hat, der Dinge durchdenkt, und auf der anderen Seite einen Petrus-Typen, der schon 3 Schritte weiter ist. Aber Jesus hat diese Menschen zusammengebracht, vereint und für eine gemeinsame Sache begeistert. Und zu guter Letzt haben wir in dieser Gruppe noch den Matthäus oder Levi. Er war bis zu seiner Berufung durch Jesus ein Zöllner, der für die verhassten Römer, für die Besatzungsmacht der Römer gearbeitet hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Jünger den Matthäus ab und zu mal unter die Nase gehalten haben. Du hast ja sowieso mal für den Feind gearbeitet. Zumindest in der dritten Gruppe war eine Person, die das bestimmt gemacht hat. Nämlich Simon der Zelot. Man könnte ihn heute als Terroristen bezeichnen, der alles daran setzte, die Römer zu bekämpfen und auch vor Gewalt nicht zurückschreckte. Und ich stelle es mir spannend vor, wenn die Jünger zusammensitzen und auf dem einen Stuhl sitzt der Matthäus, der für die Römer gearbeitet hat, auf dem Stuhl daneben sitzt der Simon der Zelot, und die beiden fangen an zu diskutieren, ob man für die Römer arbeiten darf, ob man sie bekämpfen muss. Das ging vielleicht manchmal ganz schön heiß her. Aber Jesus hat diese Menschen berufen und zu einem gemeinsamen Ziel begeistert. Über die meisten anderen Leute in dieser Gruppe wissen wir relativ wenig. Da sind noch Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddäus und Judas Iskariot, der Jesus später verraten würde. Judas hatte die Kasse unter sich und es war ein offenes Geheimnis, dass er Geld veruntreute. Und trotzdem hat Jesus ihn dabei gehabt. Wir wissen vielleicht nicht warum, aber Jesus hat gesagt, ich nehme auch diesen Menschen zu mir. Ich mache da erstmal keinen Unterschied, wer zu mir kommen darf. Ihm ging es letztendlich um die Begeisterung. Wir fragen uns manchmal, hatte der Judas wirklich die richtige Begeisterung? Weil er ja den Herrn Jesus verraten hat später. Aber auch er gehörte zu den Jüngern dazu. Wenn wir uns diese unterschiedlichen Typen ansehen, das kommt jetzt leider auf dem Beamer nicht ganz durch, aber da stehen nochmal die ganzen Namen der Jünger, dann stellen wir fest, dass das damals schon eine ziemlich spannungsgeladene Truppe war. Eine Truppe, mit der Jesus gearbeitet hat. Und es hat sich nicht viel verändert. Jesus möchte auch mit uns, auch an manchen Stellen mit einer ziemlich spannungsgeladenen Truppe, arbeiten. Mit all unseren Fehlern, mit all unseren Schwächen. Und er möchte an unseren Fehlern und an unseren Schwächen arbeiten. Und dieser bunte und chaotische Haufen der Jünger sollte damals die Welt verändern. Und Jesus gab ihnen den Auftrag, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Nationen. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten alles, was ich euch geboten habe. Hätte die Welt sich verändert, wenn die Jünger von Jesus nicht im wahrsten Sinne des Wortes begeistert wären? Sie waren zunächst ängstliche Menschen, die sich versteckt haben. Nachdem Jesus gestorben war, haben die Jünger sich erstmal irgendwo in eine Kammer versteckt und gesagt, wir ziehen uns erstmal von allem zurück. Manche haben sogar gesagt, das hat doch alles keinen Sinn mehr, ich gehe wieder zurück an meine alte Arbeit. Aber dann kam der Heilige Geist und er hat die Menschen verändert. Er hat die Jünger verändert und er möchte auch uns heute verändern. Denn der Heilige Geist hat die Jünger ermutigt und er hat sie befähigt, Jesus in der ganzen Welt zu bezeugen. Und auch das möchte Gott mit uns heute tun. Er möchte uns begeistern. Und da müssen wir uns die Frage stellen, können wir begeistert von Jesus erzählen? Erzählen wir Menschen, was wir mit Jesus erlebt haben, was Jesus für uns getan hat? Oder lassen wir das doch meistens in den Gesprächen ein bisschen weiter hinten? Ich habe diese Woche noch mit jemandem gesprochen und die Person sagte mir, ich bin vor vielen Jahren von Gott geheilt worden. Ich hatte echte Rückenprobleme. Mir hat jemand die Hände aufgelegt und für mich gebetet und seitdem habe ich keine Rückenbeschwerden mehr. Weg! Ich habe das in dem Moment gemerkt, dass was passiert ist. Also Gott handelt auch dort noch. Gott ist da aktiv. Mahatma Gandhi, der indische Friedenskämpfer, Nobelpreisträger und Hindu, hat einmal etwas über das Christentum gesagt, das uns sehr nachdenklich machen sollte. Ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Ist es nicht interessant, wie andere Menschen unsere Heilige Schrift beurteilen? Was wäre, wenn wir das auch tun würden, wenn wir so begeistert von Gott und von seinem Wort wären, wenn wir das an andere Menschen weitergeben würden? Ich glaube, wir müssen uns fragen, wie können wir uns dazu motivieren? Wie können wir das in unserem Leben ganz praktisch umsetzen? Wie können wir denn begeistert von Jesus erzählen? Ich denke, dass das allererste und wichtigste ist, dass du die Bereitschaft hast, über deinen Glauben zu sprechen. Das kann manchmal ganz einfach sein, wenn wir andere Leute fragen, was glaubst du denn? Da kommt meistens hinter die Frage, ja und was glaubst du? Und schon können wir quasi von Jesus erzählen, weil andere Leute uns gefragt haben. Nicht, weil wir sagen, ich zwinge dir das Gespräch jetzt auf, sondern ein anderer hat die Frage gestellt. Um über etwas zu reden, muss man natürlich auch wissen, was das ist, woran man glaubt. Und dafür sind die Einladungen von Willi zum Beispiel sehr gut gewesen. Mittwochsabends Bibelstunde, samstags Bibelunterricht, privat, selber in der Bibel lesen, im Gespräch sein mit Gott, einfach Gott und den Glauben, Jesus immer mehr kennenzulernen, zu gucken, was hat Jesus gemacht und diese Dinge dann begeistert an andere Menschen weiterzugeben. Mose hat zu Gott auch mal gesagt, also eigentlich kann ich nicht reden und die Aufgabe, die du mir gegeben hast, ist sicherlich nicht die richtige. Und manchmal argumentieren wir auch so mit Gott oder in der Gemeinde und sagen, diese Dinge, ja, das stimmt vielleicht für andere, aber nicht für mich. Aber der Auftrag, alle Menschen zu Jüngern zu machen und die Bereitschaft, über Jesus zu reden, gilt jedem von uns. Das ist einer der Kernaufträge, die Jesus uns gegeben hat. Geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern, lehrt sie alles zu behalten. Ja, also Jesus beauftragt uns, anderen Menschen von ihm zu erzählen. Und wir müssen uns wirklich fragen, ob wir dazu bereit sind. Können wir unsere Begeisterung für Jesus in Worte fassen? Ganz sicher hilft es, sich selber mal aufzuschreiben, was man glaubt, wie man zum Glauben gekommen ist, was man mit Jesus erlebt hat. Vor allem sollten wir uns bewusst sein, was Jesus für uns bedeutet. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und das ist so, als ob du ein Todesurteil bekommen hast und dieses Todesurteil vor Gericht wird plötzlich in einen Freispruch umgewandelt. Wären wir nicht jemandem, der unser Leben vor dem Ertrinken rettet, ewig dankbar? Würden wir nicht sagen, das ist mein Retter und jedes Jahr, wenn dieser Tag ist, dann feiere ich nochmal mit dem, dann lade ich den ein, um was Besonderes mit dem zu machen? Aber genau das ist das, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns gerettet. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann können wir davon doch eigentlich nicht mehr schweigen. Dann müssen wir doch davon reden. Dann müssen wir mit Begeisterung davon reden, was Jesus für uns getan hat und das anderen Menschen weitergeben. Der zweite Punkt, der dir helfen wird, über Jesus zu reden, ist, mit ihm zu reden. Bitte ihn ganz konkret, dir an dem Tag Gelegenheiten zu schenken, um mit anderen Menschen über ihn zu sprechen. Bitte Jesus um Mut, bitte ihn um die richtigen Worte. Wenn du regelmäßig betest und im Gespräch mit Jesus bist, dann wird es dir leichter fallen, deinen Glauben auch vor anderen Menschen zu bezeugen und über deinen Glauben zu sprechen. Vielleicht weißt du nicht so richtig, wie du beten kannst. Auch hier gibt es eine Hilfe. Sogar die Jünger von Jesus haben zu Jesus gesagt, Herr, lehre uns beten. Und Jesus kommt diesem Wunsch der Jünger nach und gibt ihnen das Vaterunser so als Gerüst für das Beten. Nicht als eine Formel, aber als ein Gerüst, in dem verschiedene Dinge vorkommen. Das Lob und die Anbetung Gottes. Die Bitte um die tägliche Versorgung. Die Bitte um Schuldvergebung. Die Bereitschaft zu vergeben, selber zu vergeben, für mich. Die Bitte um Schutz und Hilfe. Und das können wir täglich tun, wenn wir mit Jesus reden. Wir haben in der Gemeinde Gebetszettel, auf denen Anliegen aus unserer Gemeinde stehen. Die sehen so aus. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die auch gerne nachher noch mitnehmen. Nimm dir solche Zettel als Hilfe, um für andere Menschen zu beten. Schreib dir auf, wofür du betest. Und bete ganz konkret für Nachbarn, für Freunde, für Situationen. Bete für Menschen, die Jesus nicht kennen, dass sie zum Glauben kommen. Und schreibe dir auf, wenn du Gebetserhörung erlebt hast. Wir sind ja oft so geprägt, dass wir Dinge erleben und dann ein paar Wochen später ja manche Sachen schon wieder vergessen haben. Und gerade bei den Dingen, die wir mit Gott erleben, geht es uns oft so, dass wir was erleben. Und wenn wir uns das nicht aufschreiben, sind diese Sachen weg. Wir vergessen das einfach. Wenn du das machst, und wir haben das mal vor einem Zeltlager gemacht, hat der Freizeitleiter gesagt, schreibt euch doch mal jeden Tag, jede Woche auf, für was ihr betet, für dieses Zeltlager. Und macht mal eine Liste und hakt hinterher ab, was Gott erhört hat. Oder hakt es direkt ab, nicht hinterher. Wenn Gott etwas erhört, hakt es ab. Und also ich habe die Liste angefangen und innerhalb der ersten 2 Wochen konnte ich schon überall die Haken dran machen. Ich sage so, ich habe für das Kind gebetet, das sich anmeldet, es hat sich angemeldet. Ich habe für die Situation gebetet, es ist passiert. Ich glaube, manche Dinge, die Gott tut, vergessen wir. Und da ist ganz wichtig, dass wir das einerseits aufschreiben und auf der anderen Seite das aber auch begeistert an andere Leute weitergeben und sagen, ich habe in der letzten Woche das und das mit Jesus erlebt. Denn wenn wir diese Begeisterung haben, wenn wir etwas mit Gott erleben, dann können wir auch andere Menschen begeistern, dann können wir andere Menschen in diese Begeisterung mit hineinnehmen. Und ich glaube, es sind die Geschichten von heute, die für die Menschen viel, viel wesentlicher sind, als die Geschichten, die in der Bibel stehen. Im Sinne, was sie von Gott glauben. Ja? Bei der Bibel sagen viele Leute, ah, das ist ja ein altes Buch. Aber wenn ich den Leuten sage, ich habe Gott gestern erlebt, ich habe gestern oder letzte Woche das mit Gott erlebt, dann kommen Menschen schon ins Fragen, sagen ja, wie, du hast Gott erlebt, ich dachte, der wäre tot. Ja, hast halt falsch gedacht, ich erlebe ihn. Und wenn wir das begeistert weitertragen an die Menschen, dann können wir Menschen in das Reich Gottes hineinbekommen. Und der dritte Punkt, um über Jesus zu reden, lautet, suche etwas, was zu dir passt und lege dir nicht den Zwang auf, so zu werden und so zu sein wie andere Leute, wo du denkst, dass die das richtig toll machen. Petrus war ein ganz anderer Typ als der Philippus oder der Thomas. Der eine hält öffentliche Predigten, der andere spricht mit seinen Freunden über den Glauben. Für mich persönlich sind zum Beispiel Gespräche mit Freunden ein guter Weg, über Jesus zu reden. Für andere sind es Traktate. Oder. Es gibt so viele Möglichkeiten. Heiko Schmidt war vor einiger Zeit mal bei uns und hat hier gepredigt und sagte in der Predigt, ich muss einen Missionsstil finden, der zu mir, zu meiner Gemeinde und zu den Menschen passt, die ich erreichen möchte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir unseren eigenen Stil finden, wie wir anderen Menschen begeistert von Jesus erzählen können. Lasst mich das nochmal kurz herausstellen, was es heißt, Jesus an die erste Stelle im Leben zu setzen. In 1. Könige 19 können wir die Geschichte von Elias Berufung lesen. Er war gerade dabei, mit seinen Ochsengespannen das Feld zu bestellen, als Elisa zu ihm kommt und den Elias als seinen Nachfolger beruft. Die Reaktion vom Elias, er schlachtet ein Ochsengespann als Opfer für Gott, er gibt etwas an Gott, und die restlichen Ochsengespanne schlachtet er und er veranstaltet ein Festmahl. Diese Ochsengespanne waren sein Lebensunterhalt, es waren seine Sicherheit. Für ihn war es aber eindeutig, es gab kein Zurück, es gab keinen Plan B. Wenn das mit Gott nicht klappt, dann gehe ich halt wieder zurück und bestelle meine Felder. Er hat alles, was er vorher hatte, vernichtet. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir alles vernichten müssen, was wir haben. Aber diese Bereitschaft zu haben, wenn Gott mich ruft, bin ich wirklich bereit, ihm zu 100% zu folgen. Und Elias setzt sein Leben völlig für Gott ein. Achtung, es geht jetzt nicht darum zu sagen, durch möglichst viele gute Werke, durch möglichst viel Leistung muss ich mir den Himmel irgendwie verdienen. Darum geht es nicht. Im Römerbrief lesen wir, dass alle Menschen gesündigt haben und durch Jesus gerechtfertigt werden können. Wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir gerechtfertigt. Aber, und das führt Jakobus in seinem Brief später aus, Glaube muss auch Auswirkungen auf mein Leben haben. Sonst ist der Glaube, ein Glaube ohne Auswirkungen auf das Leben ist tot und ich kann ihn eigentlich wegschmeißen. In der Bergpredigt spricht Jesus davon, dass manche Leute ihn als Herrn ansprechen und dass sie in seinem Namen sogar Dämonen ausgetrieben haben. Und die Reaktion von Jesus? Ich habe euch noch nie gekannt. Merkt ihr, was für eine lebenswichtige Sache das ist, Jesus nicht nur irgendwo am Rande seines Lebens zu haben, sondern Jesus voller Überzeugung und voller Begeisterung auf die Nummer 1 im Leben zu setzen? Und jetzt komme ich nochmal zum Lukas zurück, was ich am Anfang gesagt hatte. Der Lukas hat in dem Text über die Jünger nämlich sehr genau differenziert. Es gab auf der einen Seite die Schar der Jünger und auf der anderen Seite die große Menge, die gekommen waren, um zu hören und Wunder zu erleben. Die waren in einer gewissen Weise sensationssüchtig und wollten mal ein bisschen sehen, was tut dieser Jesus eigentlich. Aber sie waren nur am Rande dabei. Sie werden nicht als Jünger oder als Nachfolger von Jesus bezeichnet. Die jamaikanische Sängerin Judy Bailey drückt das in einem Lied so aus. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Zu welcher Seite hältst du dich? Ich halte mich an die Seite des Herrn. Und Jesus braucht heute, genauso wie vor 2000 Jahren, keine perfekten Menschen, die schon alles richtig machen im Leben. Er braucht begeisterte Nachfolger. Menschen, die sich leidenschaftlich für ihn einsetzen und anderen Menschen von ihm erzählen. Keith Green, ein amerikanischer Musiker, sagte mal, was sind schon 500 Kilometer Autofahrt für einen Freund, wenn dafür seine Seele in den Himmel kommt. Diese Leidenschaft und Begeisterung sucht Jesus auch heute bei uns. Gehörst du zu den Menschen, die Begeisterung und Leidenschaft für Jesus haben? Ich habe hier mal ein Bild von einer Angel am Steg, weil wir berufen sind, Menschen zu fischen. Und ich fand dieses Bild sehr eindrücklich, weil es für mich zeigt, bin ich Fischer, gehöre ich zu Jesu Team, aber habe meine Angel vielleicht an die Seite gestellt und will gar nicht mehr? Oder bin ich ein leidenschaftlicher Nachfolger von Jesus, der sich dafür einsetzt, dass andere Menschen zum Glauben kommen? Denn das sind die Jünger von Jesus heute, leidenschaftliche Nachfolger, genauso wie vor 2000 Jahren. Wir möchten jetzt eine kurze Zeit der Stille haben, um nochmal darüber nachzudenken. Wo sind wir eigentlich? Wo stehen wir eigentlich selber? Folgen wir Jesus leidenschaftlich nach? Können wir von Jesus leidenschaftlich erzählen? Oder ist Jesus vielleicht doch irgendwie so an Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 in meinem Leben? Der Klaus-Peter wird jetzt wieder ein bisschen Klavier für ihn spielen. Weiß er zwar noch nicht, aber er macht das, glaube ich, trotzdem. Und denkt einfach mal einen Moment drüber nach. Bin ich ein leidenschaftlicher Nachfolger Jesu? Oder habe ich Jesus irgendwie so an Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5? Die 12 Jünger von Jesus, 12 Menschen, haben durch ihre Leidenschaft die Welt verändert und haben im Prinzip das geschaffen, wo wir heute in der Kirche sein können. Weil sie leidenschaftlich von Jesus erzählt haben. Und das wünsche ich mir von uns, dass wir leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden und anderen Menschen von ihm erzählen. Amen.